uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Diese Verse sind sehr bekannt und oftmals wieder zitiert und gemacht und auch gepredigt. Wenn wir aber diesen Text richtig verstehen wollen, müssen wir einen kurzen Blick auf Hebräer 11 lenken. Da werden die Glaubenshelden beschrieben. Da wird beschrieben, was sie erlebt haben, was da gewesen ist, was gemacht worden ist, wie sie durchgegangen sind, was sie erlitten haben, was schwierig war, wie sie gesteinigt worden sind, wie sie, eigentlich kann man so sagen, Krisen etwas ganz Normales gewesen sind. Da wird von Henoch gesprochen, der praktisch plötzlich weggegangen ist, der entrückt worden ist, der nicht mehr da gewesen ist. Da wird der Glaube herausgestellt, wie das möglich war, dass hier etwas passiert ist. Da wird von Abraham gesprochen. Und alle waren im Glauben, haben gehofft, dass sie dieses Ziel erreichen. Isaak, die ganzen Geschichten, wo da erwähnt werden. Und dann lese ich eine Stelle vor im Hebräer 11, die ist nicht auf der Folie drauf, wo es dann heißt, sie haben alles durchgemacht. Frauen haben ihre Auferstehung, Toten durch Auferstehung bekommen. Andere sind gemartert worden, haben die Freilassung nicht angenommen, auf dass sie die Auferstehung besser ist, erlangten. Wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fessel und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, misshandelt und so weiter. Und da, wenn ich den Text gelesen habe, habe ich gemerkt, es ist etwas Normales, dass wenn wir in einer Welt sind, voll Sünde, voll Schande durch alle Dinge da sind, müssen wir damit rechnen, dass wir als Christen auch durch Dinge durchgehen, die uns vielleicht nicht so gefallen. Und dieser Brief, der Hebräerbrief, ist eigentlich eine Ermutigung für uns als Gemeinde. Er soll uns ermutigen, dass wir weitergehen trotz allem. Und ich könnte euch jetzt viele Beispiele sagen, wie wir erlebt haben, die gerade in dieser Zeit, und wie Gott diese Zeit nützt. Und er fast wie manifestiert und sagt, das Reich Gottes wird trotzdem weitergebaut. Die Frage, ich bin ja an den Text herangegangen, nicht ganz exakt exegetisch, aber trotzdem, ich habe die Frage gestellt, wie können wir denn Hoffnungsträger sein? Was gibt uns die Motivation dazu, dass wir Hoffnungsträger sind? Natürlich wissen wir alle, dass Jesus der einzige Weg ist und dass er diesen Weg gebahnt hat zu Gott. Dass wir theologisch alles klar haben, hoffe ich denke ich wenigstens. Aber trotzdem, wie können wir dieser Welt jetzt Hoffnung weitergeben? Was ist unsere Motivation? Erstens der Gedanke, wir können diese Hoffnung, dieser Welt Hoffnung geben, weil wir selbst eine Hoffnung haben. Schau, wenn ich den Text lese, ich frage mich jedes Mal, was heißt denn das? Warum betont der Hebräerbrief, dass um uns herum Zeugen sind, die uns vielleicht anfeuern, vielleicht da sind, vielleicht Ähnliches durchgemacht haben. Man könnte sagen, da ist eine ganze Menschenschar, die haben es geschafft. Die Menschen nehmen jetzt teil an dem Weg der Gemeinde auf Erden. Man könnte es auch so sagen, die triumphierende Gemeinde, die es geschafft hat, hat Anteil in Verbindung mit der leidenden und kämpfenden Gemeinde hier auf dieser Erde. Ich bin keiner Mensch, der jetzt pessimistisch die Sache sieht. Ich bin eher ein Optimist und weiß, dass Gott alles zum Guten wenden kann, auch das Ganze hin und her jetzt. Aber was mir deutlich wird in diesem Hebräer 12, Vers 1, dass wir immer wieder neu lernen müssen, uns auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Und mir scheint es fast, wie wenn die Wolke von Zeugen um uns herum sagen würde, Konzentriert euch doch auf das, was da ist. Es geht um das Bewusstsein, wir sind nicht alleine in dieser Welt. Da ist eine ganze Schar, eine Wolke von Zeugen, wie der Hebräerbrief sagt. Die sind unsichtbar um uns herum. Ihr wisst es, die Corona-Krise, was hat unseren Fußballern gefehlt, als wir da gemacht haben? Da war dieser Beifall, dieses Mitgehen, dieses Ermutigung, sage ich mal so, wenn man es fromm ausdrücken will, ganz in der Sportsprache heißt man nicht Ermutigung, sondern Applaus oder wie auch immer. Und hier merkt man, wie das Bild genommen wird von dieser Arena. Ich möchte es mal so sagen, wo sie uns sehen, wo auch Jesus uns sieht, wie wir da in dieser Situation drinstehen und dann die Zusage von Gott kommt. Jesus sagt nicht umsonst, in der Welt habt ihr Angst. Und es ist eine Aussage, die ist einfach da. Es sind Sorgen da, Nöte da. Es sind ziemlich optimistisch hier in Deutschland. Es gibt aber Kulturen, wo ich merken muss, wo diese Krise sehr, sehr vieles bewirkt hat und auch Menschen wirklich Angst haben. Wir sind gut weggekommen als Deutsche. Aber es gibt viele andere Christen, die haben wirklich gelitten. Und die leiden immer noch. Und dass wir einfach lernen müssen, auch vielleicht Dinge loszulassen. Nicht so sehr die Krise zu sehen, sondern Dinge zu sehen, auch diese Zeugen, die um uns herum sind, die uns anspornen. Es ist immer wieder die Gefahr, dass wir alleine etwas gehen, dass wir alleine etwas unternehmen und nicht in Gemeinschaft es tun. Der Brief, der Schreiber, möchte uns hineinnehmen im Gesamtkontext und sagen, ihr werdet beobachtet. Und es ist normal, würde ich mal sagen, dass wir Problemen und Schwierigkeiten begegnen. Man könnte es anders formulieren, wir sind in einem Hürdenlauf drin. Und es kommen immer wieder verschiedene Hürden, die wir zu überwinden haben. Immer verschiedene Krisen und alles Mögliche kommt. Und springt drüber. Wir haben manche Hindernisse zu überwinden, die nicht zu vermeiden sind. Aber es ist wichtig, dass wir den Blick richtig haben. Die Gemeinschaft und das Bewusstsein, dass wir auf unserem Weg begleitet werden, gibt uns Auftrieb. Vielleicht würde der ein oder andere Zeuge sagen, schau mal her, wir haben es doch auch so schwer gehabt wie ihr. Vielleicht sogar schwerer. Und wir haben es auch durchgehalten. Macht weiter. Jetzt komme ich das nochmal betonen. Ich möchte das nicht alles zu negativ darstellen und sagen, es ist alles schwarz und so weiter. Aber es geht darum, dass wir lernen, dass manches, was in unserem Leben kommt, das uns vielleicht gar nicht so schmeckt oder das vielleicht anders ist, als wir es gewohnt sind, dass es etwas Normales sein kann. Nicht umsonst sagt der Hebräer 11 Schreiber, im Kapitel 11, der Schreiber vom Hebräerbrief, schaut euch mal diese Glaubenshelden an, was sie durchgestanden haben. Und schaut eure Situation an. Und ich meine, manchmal sind wir ein bisschen in Deutschland zu verwöhnt und denken, es muss alles glatt laufen. Und die Wolke von Zeugen möchten sagen, nein, geht weiter, es kann manches kommen, das ist normal für uns. Aber wir ermutigen euch, Gott gibt euch Zusagen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das Zweite, was mir hilft, von dem Hebräerbrief herauszunehmen, ist, richte deinen Blick auf die Ewigkeit. Nein, so will uns der Hebräerbrief schreiben. Es geht um den Glauben, um Vollendung des Glaubens. Es geht praktisch, das irdische Leben ist nicht alles, es geht um mehr. Wenn wir den Hebräerbrief lesen, stellen wir fest, dass es wichtig ist, diesem Hebräerbriefschreiber einmal die Erlösung herauszustellen, aber auch die Hoffnung. Wir dürfen auf der einen Seite unser Leben genießen, leben und genießen. Gott hat uns eine wunderschöne Welt geschaffen, in der wir uns erfreuen dürfen. Und trotzdem dürfen wir nicht nur bei dieser Momentaufnahme stehen bleiben. Und vielleicht, wenn es nicht so klappt, wie wir denken, und uns im Kreis herumdrehen. Sondern lasst uns hier nach weitergehen. Es ist einfach da und wir dürfen drüber stehen. Wir dürfen nicht an dieser Corona-Krise stehen bleiben und hängen bleiben, sondern spreche jetzt bewusst von Krisen, die unser Leben besprechen, Nöte, die in unserem Leben da sind, außerhalb der Corona-Geschichte. Und es ist nun mal so, dass vieles auf unser Leben einströmt. Und oftmals, wenn dann Dinge in unser Leben kommen, versuchen wir das zu vergeistlichen und zu fragen, was möchte uns Gott damit sagen? Das ist eine richtige Frage, die Frage ist richtig gestellt. Aber wir dürfen auch davon ausgehen, dass vieles manches einfach normal sein kann, weil wir in dieser Welt stehen. Es geht darum, und das scheint hier der Hebräerbrief nochmal deutlich zu machen, es geht hier um eine Langzeitperspektive. Nicht um die Perspektive, wie wir es jetzt geht. Diesen Blick nach vorne zu haben, das Ziel anzuvisieren. Jetzt kommen wir wieder zurück auf die Zeugen, die am Anfang genannt worden sind. Sie stehen uns herum und feuern uns an. Wir sind hier als Gemeinde, diesen Auftrag Gottes zu erfüllen. Wir sind hier, der Welt Hoffnung zu geben. Wir müssen eine Perspektive haben, die die Ewigkeit mit einschließt. Und ich freue mich so, dass Gott mir ein Leben geschenkt hat, das ich gerne angenommen habe und das mir auch viel Freude bereitet. Aber ich muss immer wieder neu lernen, diese Ewigkeitsperspektive vor Augen zu haben. Das Beste kommt noch, könnte man sagen. Es geht weiter. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir sehr stark an dieser jetzigen Leben, an dieser guten Leben hängen. Ist auch gut und wichtig und richtig, kann auch richtig sein. Aber wir müssen neu lernen, diese Ewigkeitsperspektive in unserem Blick zu haben. Der dritte Gedanke, und das ist wieder vom Text her: Schaue auf Jesus. Mir scheint es fast so, wenn man das mal mehrmals liest, diesen Text in Hebräer 12, wie wenn uns immer dieser Hebräerbrief den Kopf verdrehen möchte und sagen, Mensch, nimm doch mal wieder Jesus ins Visier. Lass uns doch mal Jesus anschauen, wie er seinen Weg gegangen ist. Der Hebräerbriefschreiber sagt über Jesus, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Immer auf Jesus schauen. Er ist der Garant dafür, dass wir das, was wir angefangen mit ihm angefangen haben, er es auch zur Vollendung bringen wird. Jesus beginnt eine Beziehung mit uns. Er fängt an, mit uns den Weg zu gehen, mit uns Dinge anzupacken. Und er wird es auch vollenden. Und hier kommt eine tiefe Geborgenheit zum Ausdruck. Wir sind nicht alleine, wir sind geborgen in Jesus. Wir dürfen den Blick auf Jesus nicht verlieren. Und ich habe gelernt oder lernen müssen, wie man es eben nennen will, in meinem Leben, dass manche Sachen in mein Leben hineingelegt worden sind, manche Schwierigkeiten, manche Problematiken, manche schwierige Entscheidungen, manche Enttäuschungen vielleicht, manche Krankheiten, dass das dazu dient, dass Gott meinen Glauben schärfen möchte. Dass Gott Situationen nimmt, jede Situation nimmt, die mich schleifen. Und ich muss euch ehrlich sagen, diese Phasen habe ich nicht gern gehabt, aber im Nachhinein stelle ich fest, wie da mein Glaube gereift ist. Und wenn man das so im Blick hat, es geht eigentlich darum, dass uns Jesus hier auf dieser Erde begleitet, dass manche Dinge in unser Leben hineinkommen, wo schwierig sind für uns, und wir sprechen hier von allen möglichen Dingen, die einfach auftreten können. So, und das ist dazu, dass dazu da, dass mein Glaube geschärft wird. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, dass er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und hier kommen dann viele Dinge in uns, in anderen Stellen der Bibel, was das heißt. Und nichts kann uns aus seiner Hand reißen, weil wir in ihm geborgen sind. Anfänger des Glaubens heißt, er hat etwas mit uns angefangen. Er geht mit uns seinen Weg. Und er möchte mit uns auch seinen Weg vollenden. Und ich habe mal ein schönes Zitat gefunden. Was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Ich bin ja auch Krankenpfleger von Beruf und habe auch da sehr gerne gearbeitet. Später habe ich noch Physiotherapeut gemacht. Und da war ein Mensch, ein Christ, das wird mich in ewiger Erinnerung bleiben, das werde ich nicht vergessen. Ein Mann, der im Sterben, in dem Krankenbett lag, war ein gläubiger Mensch, hat auf Dinge verzichtet, auf Schmerzmittel verzichtet, weil er sagt hat, Gott trägt mich durch. Hat jeden Tag Buch geführt über seine Krankheit. Und ich habe ihn bestaunt, wie gut er da drin ist. Plötzlich hat die Krankheit umgeschlagen, ist sehr viel schlechter geworden. Ich habe einen verzweifelnden Menschen vorgefunden. Für mich als junger Gläubiger damals war das, ist eine Welt zusammengebrochen. Heute kann ich vielleicht die Antwort geben, dieser Mensch, ich weiß nur den Namen, ich weiß nicht, wie er aussieht, hat einfach seine Krankheit angeschaut und sie auf die Krankheit fixiert und gedacht, er kann jetzt mit Jesus diese Krankheit im Visier haben. Was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Und mir scheint es hier, wenn es hier steht, lasst uns aufsehen auf Jesus, heißt es, dass wir in jeder Situation, in der wir drinstehen, nicht das sehen, was uns da vor Augen steht, sondern den Blick auf Jesus richten. Der Schreiber im Hebräerbrief hat Angst, dass die Gemeinde durch Krisen Gott absagt. Dass sie also Gott nicht mehr ins Leben einschließen, sondern dass einfach andere Dinge da sind, die uns mehr beschäftigen als Gott selber. Die Christen wurden dort genötigt, Jesus abzusagen. Mit sinnbildlichen Zeichen zum Beispiel, sie mussten das Blut mit den Füßen drehen, er sagte, sie sagen Jesus ab. Aber ihr sagt, nein, ich bin der Vollender des Glaubens. Schaut auf mich, ich bringe euch zum Ziel. Jesus will den Abschluss bilden, nicht aufgrund unserer Werke. Nicht auf dem, was wir sagen am Ende vom Leben, schau mal Jesus, was ich wirklich geschafft habe. Sondern wir werden feststellen, wenn wir mal Jesus sehen, dass alles aufgrund seiner Gnade passiert ist. Wie viele Menschen haben mich schon gefragt, am Ende vom Leben, werden wohl meine Taten ausreichen, damit ich vor Jesus bestehen kann? Da sage ich, nein, die reichen nicht aus. Nur die Gnade Jesu. Jesus ist der Garant dafür. Was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Und wo ist unser Blick? Nicht die Frage ist, wie wir durchkommen durch die Krise, ob das dann gut oder schlecht ist, sondern die Frage ist, haben wir unseren Blick auf Jesus gerichtet? Wo ist unser Blick? Bei Petrus sehen wir es genauso gesehen. Er hat die Wellen gesehen, dann ist er verzagt, ist gesunken. Er hat einen guten Anfang gemacht, aber dann später ist er abgesunken. Die Wellen haben ihn gefangen genommen. Und der vierte Gedanke, wir sind Hoffnungsträger für die Welt. Unser Auftrag ist nicht, dass wir uns gegenseitig schönreden. Muss ich hier weitermachen, glaube ich, gell? Ja, irgendwie. Kann man wieder zurückmachen. Da hat irgendetwas gefehlt hier. Okay, es sei es wie es ist. Machen wir es ganz aus. Geht auch nicht. Okay, also gut. Wir sind Hoffnungsträger für die Welt, das möchte ich an dieser Stelle noch sagen. Unser Auftrag ist nicht, uns in die Pfanne zu hauen oder uns gegenseitig zu entmutigen als Christen, sondern unser Auftrag ist, dass wir Hoffnungsträger für die Welt sind. Wir sollen nach außen gehen, diese Hoffnung darstellen und weitergeben. Mich hat es schockiert, wie ich Anfang gesagt habe, dass eine Sekte mir einen Schrieb bringt und mir sagt, dass sie dieser Welt Auftrieb geben können. Wo ist der Aufschrei der Christen? Wie können wir Hoffnungsträger sein? Krisen gab es schon immer, wird es immer wieder geben. Aber wer gibt dieser Welt Hoffnung? Mir scheint es so, wenn das so rüberkommt, das Bild nochmal von diesen Zeugen um uns herum, sie ermutigen uns an, den Blick auf Jesus zu richten und Menschen mitzunehmen, dass mir ihnen auch diese Hoffnung weiter sagt, dass hier Jesus da ist, der weiterhelfen kann. Wie gehen wir mit solchen Dingen in unserem Leben um? Können die Menschen sehen, dass wir anders mit dieser Krise umgehen, als es vielleicht Menschen gemacht haben, die Jesus nicht kennen? Wie können wir es schaffen, dass wir Menschen Hoffnung weitergeben, Hoffnung sagen, ihr braucht nicht verzweifelt sein. Wir haben das Rezept. Wenn wir die Missionsgeschichte, wenn wir die Kirchengeschichte, wenn wir die Geschichte von der Bibel anschauen, merken wir, wie Christen Hoffnungen weitergegeben haben. In vielen verschiedensten Hoffnungen leben sie, dass Hoffnung weitergegeben haben. Und was mir auch auffällt, ist, dass in vielen Stellen der Krisen Menschen, Christen aufgestanden sind, die geholfen haben. In der Pest sind die Menschen auf die Straße gegangen, auf die Straßen haben geholfen. Mir hat sogar einer gesagt, die haben wahrgemacht, dass sie dann selber angesteckt worden sind. Nachher waren sie immun, haben weiterhelfen können. Es waren vielen Stellen waren die Christen, die geholfen haben, die sie eingesetzt haben. Die Krise ist nicht das Letzte, sondern wir wissen, dass es weitergeht. Wir sollen die Hoffnungsträger der Welt sein. Und wie ich euch schon am Anfang gesagt habe, wenn wir es nicht sagen, wer sagt es ihnen dann? Durch die weltweite Missionsbewegungen merken wir, wie das Reich Gottes weiter wächst. Wie Christen anderen Menschen sagen, dass sie Hoffnung haben dürfen. In Deutschland scheint es mir ein bisschen sehr zu sein. Ich bin trotzdem ermutigt zu sehen, wie Menschen, wie Gemeinden als Hoffnungsträger aufstehen und sagen, wir haben eine Hoffnung. Nicht nur sagen, sondern dass die Menschen merken, diese Leute haben eine Hoffnung. Habt ihr mal mit Menschen geredet, die völlig verzweifelt sind? Da sind wir gefragt, die Hoffnung weiterzugeben. Und wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir merken, da ist ein ganzes Schar von Zeugen, die uns ermutigen möchte, und da ist eine ganze Gemeinde ermutigt uns, diesen Schritt zu gehen, sind wir selber ermutigt, dann können wir diese Hoffnung weitergeben. Wir sind Hoffnungsträger. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen auch hier in Haßfurt, dass wir Hoffnungsträger hier sind, in dieser Stadt, dass die Menschen wissen, diese Christen sind Hoffnungsträger. Wir dürfen diese Hoffnung weitergeben. Und das wünsche ich euch, dass ihr es erleben könnt, wie Menschen diese Hoffnung in Anspruch nehmen und auch selber zu Hoffnungsträger werden für die Welt. Amen.